dazu den Begriff des Leidens und dem anderen, alles entsteht im Geist. Sie sagten ja, das ist ja unser Thema heute, dieser Trieb, dieser Wille ist die Wurzel allen Leidens. Und dann heißt, gibt es ja den anderen Satz, alles entsteht im Geist, auch so gehe ich jetzt davon aus, auch das Leid entsteht dann und dann sind alles Vorstellungen und wenn sie Vorstellungen sind, sind sie auch Visionen. Was ich da nicht verstehe ist, wenn jemand krebskrank ist und hat große Schmerzen, dann ist es ja keine Illusion, dann passiert es ihm ja faktisch. Wenn ich auf der Straße überfallen werde, dann passiert mir es ja faktisch. Dann stelle ich mir das ja nicht vor, es passiert ja. Und wenn ich wirklich sterben muss, mit diesen ganzen Ängsten oder vielleicht auch mit Schmerzen, dann passiert mir das ja. Ich verstehe einfach bis heute nicht, ich es immer wieder lese, auch bei buddhistischen Meistern, die das kommentieren, es sei alles eine Illusion, alles nur eine Vorstellung im Geist. Ja, und man soll einfach diese Vorstellung loslassen und dann wäre das auch alles weg, sozusagen. Ja. Aber ich denke, wenn einer Mutter das Kind stirbt, ja, dann ist das keine Vorstellung im Geist. Das Kind ist gestorben, das liegt da. Und sie erlebt das ja in diesem Schmerz. Deswegen verstehe ich nicht, was damit gemeint ist. Alles entsteht im Geist, alles ist Phänomene, daher alles Illusion und lasst es einfach nur los, dann ist das auch alles, dann löst sich das von alleine auf. Wenn das faktisch, entweder verstehe ich da eine Grundaussage nicht, oder wenn ich es doch richtig verstanden habe, dann verstehe ich ja die gesamte Philosophie dahinter
nicht. Also die ganze Reihe, die du erklärt hast, ist richtig, bis auf einen Punkt, wo du sagst, lass einfach los. Weil das nicht funktioniert. Sonst wären wir ja alle frei. Was ist der Hintergrund? Ich habe heute Morgen schon mal einen Satz erwähnt. Der Tor beachtet die Erscheinung. Der Weise fragt nach der Herkunft der Erscheinung. So, nehmen wir deinen Überfall auf der Straße. Das ist eine Erscheinung. Man erlebt, es passiert was. Die Frage ist, wo kommt es her? Warum passiert es? Da gibt es eben zwei ganz, ganz unterschiedliche Antworten. Die einen sagen, ja, weil es da eine Welt gibt, und da gibt es gute Menschen in dieser Welt und böse Menschen, und du bist gerade einem Bösen sozusagen über den Weg gelaufen und der hat dich niedergeknüppelt und du hast es jetzt. Das Pech gehabt. Du musst entweder um 8 schon ins Bett gehen oder drei Freunde mitnehmen, wenn du unterwegs bist oder zu Hause. Wenn von der Traumhaftigkeit dieser Phänomene gesprochen wird, dann deshalb, dass dieses Erleben nicht zurückzuführen ist auf eine an sich existierende Welt, vor der wir immer nur kapitulieren können, sondern zurückzuführen ist auf, das hätte ich jetzt vorgelesen, ja, auf die Phänomene, die diese Erscheinungen hervorbringen. Und diese Erscheinungen, die Welterscheinungen von Überfall bis Hochzeit bis Seminar hier, basieren eben nicht auf einer objektiven Welt, sondern aus inneren psychischen Triebkräften. Manchmal wird auch gesagt, aus Karma heraus. Das ist nur eine andere Betrachtungsweise. Und das ist doch eine ganz, ganz andere Sache. Ob du sagst, guck dir diesen riesen Kosmos an und ich kleines, winziges Persönchen da, was soll ich gegen diesen Kosmos ausrichten? Was soll ich gegen die Übermacht der bösen Menschen ausrichten? Oder ob du dem näher trittst, was die Buddhas immer uns sagen wollen, diese Erscheinungen sind real, die erlebst du ja als real, aber sie sind Ausdruck von psychischen Kräften. Sie sind nicht an sich existent, sie sind das Ergebnis, sie sind Reflexe von den Kräften, die du in dir selbst trägst. Und da hast du einen ganz, ganz anderen Ansatz, dein Leben zu verändern. Der erste Ansatz ist der amerikanische. Gehe ich in ein Geschäft und kaufe mir 2 Revolver. So. Ja, dann schieße ich sie alle um, die in den Ecken sind. Der buddhistische Ansatz ist, ich werfe alle Revolver weg, die ich je hatte, Ich werfe jeden aggressiven Gedanken weg. Ich werde alles in mir tilgen, was mit Aversion, Zorn, Hass, Vernichtungswillen und so weiter zu tun hat. Ich werde, ja, buddhistisch platt gesprochen, mein Inneres reinigen. Was ist das Ergebnis dieser inneren Reinigung? Es muss eine äußere Welt erscheinen, Erleben erscheinen, das dieser inneren Reinheit entspricht. Warum erleben wir einerseits, dass uns was geschenkt wird und andererseits, dass uns was geklaut wird? Ja, weil unsere Kräfte jetzt oder früher genau dieses Tohuwabohu hatten. Wir hatten gute Ansätze, wir haben schlechte Ansätze und das mischte sich in unserem vergangenen Handeln und repräsentiert sich jetzt in den unterschiedlichen Erlebensweisen.
Dazu die Nachfrage. Es sind jetzt in Nigeria, es wird ja jetzt auch in Paris gesprochen, aber in Nigeria sind, ich glaube, jetzt fast 2000 Menschen umgebracht worden. Diese Boko Haram, wie sie heißen, die haben da gewütet in allen Dörfern. Das würde doch in der letzten Konsequenz heißen, dass wir sagen, es ist richtig, ihr vertut euch nicht, da sind wirklich 2000 Leute umgebracht worden und dass ihr jetzt auch alle voller Qualen seid und hochtraumatisiert seid, die überlebt habt, ist auch richtig, indem das alles richtig war. Aber es sind ja alles eigentlich Aspekte psychischer Entwicklung, eben Wille bringt Leid hervor, Verblendung bringt Leid hervor. Das wird doch in der letzten Konsequenz heißen, dass wir sagen, ja, es ist okay, es sind 2000 Leute umgekommen, aber das ist nicht schlimm, weil es ja letzten Endes psychisch und karmisch zu erklären ist und wir müssen das einfach schlucken und hinnehmen. Ist das so richtig?
Das ist deshalb falsch, weil du, während du das sagst, in Wirklichkeit doch dran glaubst, dass es Nigeria gibt und dass all das passiert ist. Das ist doch gerade der Witz. Wir reden philosophisch daher, ach, das ist alles Traumcharakter, es ist alles doch nur eingebildet, ist doch alles nur karmisch. Und im nächsten Moment, nee, im selben Moment, glauben wir, dass all das doch real ist.
Das ist so schön. Nigeria.
Ja, weil du an Nigeria glaubst, es gibt Nigeria, sagt er. Deshalb kann es kein Traumcharakter sein. Aber ich komme nur auf den Traum zurück. Das ist ja mein Lieblingsbeispiel. Ja? Also nehmen wir mal an, du hättest heute Nacht geträumt, Nigeria, sei das alles passiert. Ja? Heute Morgen hättest du das geträumt. Und wachst dann auf und kommst hierher. Da kommst du doch nicht auf die Idee zu sagen, hör mal, heute Nacht ist ja ganz was Furchtbares passiert. In Nigeria sind ja 2000 Menschen umgekommen. Denen müssen wir helfen. Kämst du nie auf die Idee. Weil in dem Moment weißt, das war geträumt. Und wo man erkennt, es ist geträumt, ist das Problem auch weg, weil ein Traum, aus dem man erwacht, ist weg. Aber wir sind nach wie vor in dem Nigeria-Traum drin, wir sind in dem Paris-Traum drin und glauben das. Auch wenn unser Geist jetzt so oberflächlich sagt, ja, ja, aber der Buddha hat doch erklärt, dass das ganz anders ist.
Aber Alfred, die Leichen sind da rausgetragen worden. Da haben 12 Leute gesessen, die sind ein paar Minuten später tot rausgetragen worden. Die liegen in der Pathologie wieder aufgeschnitten.
Genau. Ich nenne ein praktisches Beispiel. Ich habe von Paris nichts mitbekommen. Ich gucke kein Fernsehen, gucke keine Zeitung. Ich habe eben gerade davon erfahren,
Nee, Alexander sagt etwas ganz Wichtiges und Richtiges. Wirklichkeit wird auch dadurch zur Wirklichkeit, dass sie zum Erlebnis wird. Nicht? Wir haben hier in Deutschland jahrhundertelang gelebt, ohne zu wissen, dass Afrika überhaupt, wie du sagst, existiert. Ohne dass Amerika existiert, Asien existiert. Das war wie nicht da. So, mittlerweile, jetzt sind wir wieder bei unserem Willen. Ja? Unser Wille ist ja weltumspannend. Wir essen ja nicht mehr nur die Äpfel, die in unserem Vorgarten wachsen. Wir essen ja Braeburns aus Australien oder Neuseeland. Ja? Also unser Wille, das sieht ja, wie Welt entsteht. Wir wollen Steaks aus Argentinien, ja? Turnschuhe aus Korea, Kaffee aus Nicaragua, um das ganz platt jetzt zu sagen. Und je mehr unser Wille sich verbreitet, ausdehnt, im wahrsten Sinne des Wortes, umso mehr entsteht diese Welt. Und jetzt wollen sie ja nicht nur auf den Mond, ja, der Mond, den hast du früher gesehen. Jetzt schicken sie ja schon irgendwelche Raumkapseln in Entfernungen, die sich ein normaler Mensch nicht ausdenken kann. Aber was passiert da? Indem unser Wille ins Weltall dringt, im wahrsten Sinne des Wortes, entsteht ein Weltall vor unserem Auge. Ja? Die Dinge entstehen und dann glauben wir dran, man kann sie auch fotografieren, sogar eine Einbildung. Wir haben doch Bilder hierher geschickt, die kann man so angucken, die kann man per E-Mail weiterschicken, was nicht alles. Und da sehen wir den wirklichen Zusammenhang, wenn man die Phänomene zurückführt auf Willensprozesse. Wird man sehen, dass parallel mit dem Willen die Dinge entstehen. Und wo Wille nach und nach abflacht, weniger wird, dann werden die Dinge auch weniger. Dann verschwindet sozusagen, ich überspitze ein bisschen, dann überschwindet Nigeria tatsächlich als nicht mehr existent. Und das ist eine große Herausforderung für unseren Geist, weil wir so fixiert sind auf, dass es etwas gibt. Aber sehen Sie ja. Muss es doch auch geben, ja? Dass wir nicht die wahren Hintergründe und die wahre Herkunft der Phänomene kennen. Deshalb bearbeiten wir die Phänomene und bearbeiten nicht den Urgrund, aus dem die Phänomene aufsteigen. Das ist das, was der Buddha Chanda nennt, der Triebwille, das Wollen an sich.
Nein. Mir fällt da was ein, ich glaube, das passt ganz, ganz gut dazu, das Erlebnis, was ich selber hatte. Das war wirklich ein Erlebnis, das tiefgreifend bei mir war. Das Leben werde ich nicht vergessen. Und das ist wie ein großer Lehrstück vor mir, das ich immer wieder finde. Und zwar, ich hatte selbst nicht gewusst, wie neidisch ich war. Jeder hat ja auch Neid in sich. Wir haben ja alles. Wir brauchen ja nur gucken. Wir können uns ja alles krallen, was es gibt ja alles. Und wir überleben ja in Polarität. Wir haben alles. Aber bei mir war dieses Problem also sehr stark gewesen und ich hatte dann Probleme mit Arbeitskollegen, ich hatte mit Chef habe ich Probleme gehabt. Ich habe mir gedacht, ja, ich würde es irgendwann loswerden, ich bin nach Griechenland gegangen, da war das Problem auch wieder da. Ne? Und ich habe mir gedacht, das kann doch mal nicht wahr sein, also warum sind denn die alle so neidisch auf mich? Ja, und ich habe nur den Neid um mich herum gesehen, bis mir dann auf einmal die Schuppen von den Augen gefallen ist, dass ich meinen eigenen Neid nach außen gesehen habe und er auf mich zugekommen ist, weil diese Gefühle kommen bei den anderen an. Die schaffen quasi ein Umfeld vor mir, das im Grunde genommen nicht da sein müsste, wenn ich mich nicht ständig damit beschäftigen würde. Wenn ich mich ständig damit denken würde, dass das so ist. Und als ich dann mir klar geworden ist, sind zuerst mal die Kontakte abgebrochen, die ich hatte, die gingen über weiß ich wie viele Kilometer, weiß ich wie viele 100.000 Kilometer. Das war auf einmal weg, weil ich es abgeschaltet habe, weil ich es erkannt habe, in mir selber entdeckt habe. Es war immer noch da, aber in mir. Und es ist mir außen nicht mehr begegnet. Ich habe Ruhe. Und wenn es mir begegnen würde, würde ich wieder mal bei mir gucken, was ist denn wieder in dir entstanden.
Ich glaube, das erklärt es. Also, das ist ein Problem.
Ich habe verstanden, dass die Welt erfahren wird, jeder sieht, das erfährt es anders und damit wird die Welt gestaltet oder ja, entsteht Phänomene. Alles das habe ich verstanden. Ich habe auch verstanden, wenn wir noch in einer Zeit wären, wo wir nicht in Sekunden schnell aus Nigeria oder aus Australien Nachrichten bekämen, würden wir gar nichts davon wissen. Das heißt, ich wüsste nicht, dass in Nigeria 2000 Menschen umgekommen sind. Aber was ich jetzt fragen will, ist doch, dass trotzdem die 2000 da umgekommen sind, auch wenn ich nichts davon weiß. Es klingt so, als ob wir dann... Wir können doch das Leid dort nicht negieren, da ist doch Leid entstanden. Auch wenn wir sagen, natürlich das Leid durch Verblendung entstanden. Ja, das habe ich längst kapiert, es ist durch Verblendung entstanden. Aber die das jetzt erleiden müssen und die übrig bleiben und voller Trauer sind und hoch traumatisiert sind, willst du denen auch sagen, es ist einfach eine Verblendung von euch? Denkt ein bisschen anders, dann seid ihr auch nicht traumatisiert. Denn es ist doch etwas ganz Schlimmes passiert, ein Eingriff in die Gesellschaft. gesamte Unversehrtheit des Menschen. Und das kann man doch nicht. Es klingt immer so, als ob wir es alle negieren wollen. Ich kapiere das immer.
Also ich sage euch voraus, ja,
das ist ein interessantes Beispiel, weil es gibt ja Traumatherapie. In der Tat macht die Psychologie so etwas. Genau das, sie programmiert den Kopf um, dass du das Trauma nicht mehr als so traumatisiert empfindest. Übrigens auch dein Beispiel eben mit dem Schmerz ist auch so etwas. Weil der Schmerz, wenn du dich wehgetan hast an der Hand, dann ist ja nicht die Hand der Ursache vom Schmerz, sondern der Kopf, der das notiert und sagt, okay, jetzt zeige ich dir Schmerz. Die Schmerzmittel wirken ja auch nicht auf die Hand, sondern die wirken ja auch aufs Gehirn. Und es gibt ja auch Schmerztherapie, die völlig medikamentenfrei ist. Also eigentlich sind das wunderbare Beispiele, die genau dahin zeigen, dass die Betrachtungsweise richtig ist, dass wir uns eine Welt machen und dass wir in der gemachten Welt leiden.
Aber das hieß in der letzten Konsequenz, dass wir sagen müssten, wer dann noch leidet, ist dann eben noch nicht so weit.
Ist selber schuld. Das ist böse formuliert, aber
es ja, könnte. Wenn ich gefoltert werde und ich habe keine Schmerzen, habe ich das einfach umgewidmet durch spirituelle Kraft.
Ja.
Wenn ich schreie und zugrunde gehe, dann bin ich eben spirituell noch nicht so weit gewesen. Kann man das so sagen?
Also wir werden das Thema nicht lösen. Wir werden es deshalb nicht lösen, weil wir nicht in der Lage sind dazu. Denn diese Sache erklärt sich nicht mit Argumenten. Nicht? Wenn man sich anschaut, wie der Buddha gelehrt hat, hat er auf zwei Ebenen gelehrt. Nicht? Er sagt, ich leite dich an, so Praxis, und zeige dir die Wahrheit auf. Beim Betrachten der Wahrheit kann der Geist schon sehr weit gehen. Aber nur in der Anleitung zur Praxis wird das, was gehört ist an Weisheit, auch zu erfahrener Weisheit. Und was wir jetzt machen, das ist unsere Krux. Wir beschäftigen uns mit der gehörten Wahrheit, der gehörten Weisheit eines Buddha, aber betreiben nicht in derselben Intensität die Praxis, die uns die Realität dann auch zeigt. So, wir wollen als spirituelle Kinder immer erwachsen sein. Sofort und jetzt will ich will groß sein, aber wir nehmen nicht in Kauf diesen Wachstumsprozess, der uns groß werden lässt. Da hilft nur eins, das habe ich vorhin schon mal gesagt. Man muss diese Praxis, die der Erwachte vorschlägt, auf sich nehmen. Also mit dieser Praxis wachsen und dann wird das passieren, was er prophezeit. Man sieht irgendwann selbst. Da sind all diese Fragen, die wir jetzt diskutieren, einfach erledigt, weil man selbst sieht, wie die Dinge sind. Was der Buddha macht, ist, er zeigt uns die Möglichkeit, wo man welche Erfahrung machen kann. Aber er kalt uns nicht vor und löffelt uns das nicht ein, weil jeder diese Erfahrung in sich und mit sich selbst realisieren muss. Peter.
Wir hatten einen Lehrer, der Erlebnisse hatte, die ihn sowas von sicher machten, dass es überhaupt gar keinen Zweifel gab, wenn man ihm zuhörte. Er war in allen Dingen immer absolut sicher, musste nie einen Schritt zurück, hat nie gezögert und hat immer fest und sicher geantwortet. So einen Lehrer braucht man natürlich. Parallel dazu braucht man dieses Vertrauen, dass es das gibt. Und wenn der jetzt sagt, Schauung, was der Buddha uns prophezeit hat, dass das auf dem Wege liegt, ist der Wegfall von Ich und Welt, ist Wegfall von, also es gibt Welt nicht ohne Ich und es gibt Ich nicht ohne Welt, sondern wenn was ist, dann sind Ich und Welt vereint. Und wenn der jetzt sagt, das ist Traum und auf folgende Art und Weise bin ich zu Schauung gekommen, dann mag man dieser Führung folgen. Und all diese Einwände, die haben wir auch über Jahre und Jahrzehnte gemacht. Ne? Aber da saß dann jemand, bei dem war Welt und ich mal zusammengebrochen. Also hat nicht existiert, war weg. Und der konnte Welt und ich nicht mehr ernst nehmen. Und hat in einer Art und Weise geantwortet, dass man ruhiger wurde, dass diese Fragen gedämpft waren und sagt, okay, dann bitte jetzt Schritt für Schritt. Ich mache das jetzt 50 Jahre ne, Schritt für Schritt. Und könnt ihr das nicht so erklären, ne, wie er das konnte. Aber die Frage ist nicht mehr wichtig. Das kommt. Das kriegen wir später. Das kommt. Ich kann das noch nicht verstehen, aber ich werde das verstehen. Und diese, weiß ich, dieses, dass das Ich eben auch geträumt ist und jetzt innerhalb des Traumes sich Gedanken macht über andere geträumte Dinge, das ist, dieses, finde ich, das ist dieses der Hauptproblem. Dass zum Beispiel dieses Ich behauptet, es hätte Bewusstsein. Dass ein Bewusstseinsinhalt sich erdreistet zu sagen, es sei der Besitzer des Bewusstseins. Also solche Dinge, wenn man die dann irgendwann mal kapiert, dass er im Himmels will, nein. Das wollen wir jetzt aber nicht mehr. So wollen wir nicht nur verfahren, sondern so mit Schritt für Schritt der Führung folgen. Und da geht es eben darum, wie der andere sagte, Tugend hat nur einen einzigen Zweck, hat er gesagt, in seiner Kurzform der Belehrung, nämlich Beruhigung der Verhältnisse. Die Beruhigung der Verhältnisse hat nur ein einziges Ergebnis. Und endet an einer Möglichkeit und hat ein Ergebnis, nämlich genaues Hingucken. Vorher kannst du gar nicht. Wenn die Dinge sich nicht beruhigen, also solange mit Paris und diese Dinge mich aufregen, werde ich nicht hingucken können. Gucke ich aber genau hin, dann endet das in Entlarvung, nämlich ganz parallel zu dem, was der Buddha gelehrt hat. Es entlarvt sich. Und bei Entlarvung muss dann nicht noch hinzugefügt, also Entlarvung ist immer was Negatives, ne? Da kommt was Negatives, was ich dann nicht mehr will. Da muss ich nicht noch sagen, und das will ich nun auch nicht mehr. Also in diesem Schritt, ne, der Beruhigung und der Entlarvung, fallen diese Dinge in sich zusammen.
Ja, so gut kann ich das gar nicht sagen. Drei Wortmeldungen noch und dann werden wir wieder irdisch pausenmäßig. Uli.
Ganz kurz eine Aussage von einem tibetischen Mönch, nachdem er aus einem chinesischen Foltergefängnis entlassen worden ist. Er hat gesagt, das Schlimmste, was er dort erfahren hat, war, dass er drohte, das Mitgefühl für seine Peiniger zu verlieren. Das zu dem Thema Folter.
Das ist umdrehend. Er drohte, das Mitgefühl für seine Peiniger zu verlieren.
Das wäre das Schlimmste gewesen. Das
ja, ich wollte was ganz Ähnliches sagen, fast das Gleiche. Also ich finde, man wird nicht wirklich gerecht, so wie ich das bisher verstanden habe. Denn der Kern seiner Frage ist doch, ob man das Leiden anderer überhaupt als real, als genauso wirklich anerkennen kann, wie zum Beispiel mein eigenes. Und das wäre doch auch die Voraussetzung für Mitgefühl. Auf der anderen Seite wollte ich noch sagen, dass die Keulgeschichten, die man glaubt, für die Verschlimmerung der kriegsartigen Glaube an diese schlechten Nachrichten, da muss man ganz vorsichtig sein, weil man dann sofort in diese karmische Destruktion daran ganz schnell teilnimmt.
Baba.
Das war genau das Gleiche, was die Vorrednerin sagt. Ich denke, wenn ich die Dinge sehe, so weiß ich, es ist karmisch, es hat Ursachen und was anderes, aber ich glaube, dass man das Mitgefühl mit diesem ganz stark betonen muss. Das ist nicht so gleichgültig, es erschien so gleichgültig, das ist egal. Ne?
Daran sehen wir doch gerade, ja, wie Realität entsteht, dass das nicht objektiv ist. Nehmen wir das Frankreich-Beispiel oder Angola. Ob da in uns aufkommt, die Bösen dort, die müsste man alle, oder ob auftaucht, die Armen dort. Das könnte man denen. Das sind schon zwei unterschiedliche Welten. Ja? Innerhalb dessen, das als Erscheinung auftaucht, als Randanmerkung.
Ja, in mir widerspricht ganz viel Verschiedenes gerade. Es kann man mit Nachmeldungen.
Bisschen lauter, bitte.
Nicht so schnell und langsam und laut. Also einmal ist es ja, was du gesagt hast und was dann raus dazu kam, das macht mich fürchterlich nervös. Also das Erste ist, dass ja sowieso die allererste Wahrheit ist, die der Buddha ja je gelernt hat, dass alles Leiden ist, zunächst mal. Es ist Leiden und es ist nicht zu negieren. Es ist nicht schön zu reden und gar nichts. Und dann hat er halt die Wahrheit von Leiden gelehrt und alles. Und das Nächste, was natürlich ist, dass er dann gelehrt hat, wie man da herauskommt und dass es am Ende alles sowas wie ein Traum ist. Und im Traum hängen wir eigentlich alle zusammen drin. Gerade wenn wir das in dem Moment dann erfahren, dann hat es natürlich karmische Ursache, dass wir es erfahren und es Teil von uns ist. Und die Sache ist dann natürlich im Umgang damit. Und natürlich wird es mir dann auch immer ganz schnell schlecht, wenn ich irgendwas höre wie, naja, wer weiß, was die früher getan haben. Oder die können sich das natürlich auch ganz schnell aus dem Leid rausfinden. Das sind dann so schnell so Argumente gekommen, habe ich mich früher deswegen gut ist, mich beschäftigen wollen. Das ist auch was da, wer weiß, was karmisch war. Karma, das ist jetzt nicht als so ein Schuldding. Also, wer weiß, wer ich früher war? Ich war ja gar nicht früher da. Bin ja heute eigentlich in diesem Leben das einzige Mal da. Und was da vorher als Bürger kam, habe ich überhaupt keine Ahnung von. Null. Das ist diese Unwissenheit. Und ich weiß auch gar nicht, aus welcher Zeit es kommt. Und ich weiß nicht, was auf mich zukommen wird. Ich kann ein wahnsinnig gutes Leben führen. Ich kann mich jetzt spirituell interessieren. Trotzdem kann ich rausgehen auf die Straße und mich überfällt einer. Ich habe da nicht die Sicherheit her. Keiner. Und das ist eigentlich etwas, was da natürlich immer schief geht. Natürlich gibt es dieses Leiden. Aber was natürlich der Buddha sagt, ist, es ist nicht das Ende des Ganzen. Und ich glaube manchmal, dass ich das so ein bisschen verstehe, weil ich mal Albträume hatte. Viele. Ich habe die immer noch. Und das Schlimmste ist, dass ich manchmal merke, ich träume, ich komme nicht raus. Und ich glaube, das ist so ein Punkt in der Entwicklung, die der Buddha irgendwann gemerkt hat und dann hat einen Ausgang gesucht. Und als er endlich aufgewacht ist, war er gesagt, scheiße, endlich raus da. Aber das war ja ganz furchtbar. Und die Armen, die noch drin sind. Und ich glaube, das ist es. Es kann tausendmal Traum sein, deswegen ist es tatsächlich leicht für diejenigen, die im Traum sind.
Schön. Du hast den Schlusswort.
Ich habe eine Frage zum Willen. Ich habe ja jetzt Vögel.
Ich wiederhole es gleich.
Also ich habe ja Vögel und ich möchte halt, dass sie leben. Das ist mein Wille. Ja. Weil ich möchte jetzt nicht, dass sie sterben. Aber sie haben ja den gleichen Willen. Sie möchten halt auch überleben. Das heißt, ich habe im Prinzip ja keinen richtigen Willen darauf. Weil es ist ja auch ihr gleicher Wille. Das gilt das jetzt trotzdem als Wille? Also ich möchte, oder?
Ja, das ist ein Wille. Also sie fragt, ich habe Vögel zu Hause, möchte, dass die leben. Und die Vögel wollen ja auch, dass sie leben. Das ist gut. So, in dem Fall ist es ja in Ordnung. Ihr habt beide den gleichen Willen. Das ist sozusagen erstmal gut, das will nicht aneinander prallen. Und deine ist ja von Fürsorge und Freundlichkeit den Vögeln gegenüber geprägt. Wenn du deinen Vater genauso gut behandelst, dann kann dir erstmal gar nichts passieren. Lieben, letzte Runde. Ich glaube, es hat keinen großen Zweck, jetzt ein neues Kapitel nochmal aufzuschlagen. Ich hatte den Eindruck, dass bei dem, was wir jetzt besprochen haben, doch viel Klärungsbedarf ist, dass wir das vielleicht nur mal ein bisschen abrunden. Vorher noch zwei technische Sachen. Aus der Regie habe ich zwei Aufträge gekriegt, sozusagen. Einmal, ihr erinnert euch ja, oder kriegt auch mit, dass diese Veranstaltung heute aufgenommen wird. Diesmal wollen wir das ein bisschen bearbeiten, also ein bisschen Geräusche raus und bearbeiten. Das heißt auf Deutsch, es dauert ein bisschen länger, als es das letzte Mal gedauert hat. Bitte erwartet nicht, dass das dann morgen früh schon im Netz ist. Wer den Zugangscode hat, kann hier irgendwann gelegentlich mal reingucken. Wer den Zugangscode nicht hat, sollte sich dann hier nochmal melden. Der Betreffende kriegt dann per E-Mail auch die Möglichkeit, sich dann die Dinge runterzuladen. Und ihr werdet dann ja auch alle Vorträge, die sonst noch da gespeichert sind, zur Verfügung haben. Das Zweite, bin ich fast ein bisschen traurig jetzt, aber das ist ja, manche wissen das schon, der letzte Dhammatag mit mir. Und auch dieses Jahr wird das letzte gemeinsame Jahr miteinander sein. Weil ich habe für mich beschlossen, in Dharma-Rente zu gehen. Ich habe überlegt, dass genau heute vor, nicht heute, aber im Januar, vor 19 Jahren, dieser Kreis ins Leben gerufen wurde. Ende des Jahres sind es 20 Jahre, das ist genug. ich festgestellt habe, ich müsste mal wieder was lernen. Ja? Und bis ich das dann gelernt habe, das, was ich noch brauche, bin ich so alt, dass ich es euch nicht mehr weitergeben kann. Vermute ich mal. Deshalb war das der letzte Tag miteinander, aber ein paar Mittwochabende haben wir ja noch. Und da sehen wir mal, wie es weitergeht. Das ist übrigens gar nicht schlimm. Nicht? Selbst als der Buddha starb, sagt er, ist alles gar nicht so wild. Ihr habt die Lehre. Was wollen wir mehr? So, das war die Technik. Dann hatte mich Martha auf eine kleine Geschichte noch aufmerksam gemacht, die vielleicht ganz gut hierher passt, um nochmal zu zeigen, wie objektiv die Welt ist oder wie weit sie erlebensreal ist. Das ist die berühmte Geschichte von dem Fischadler, ja, oder dem Mönchen und dem Fischadler. Eine ganz berühmte Story, eine meiner Lieblingsstories. Also ihr müsst euch vorstellen, drei Mönche, und es können auch Nonnen sein, geht genauso, gehen zum Fluss, um sich zu baden. Und da die schon ein bisschen fortgeschritten sind, verfügen sie über Geistesmacht, magische Fähigkeit. Und unser Eins legt die Kleidung dann irgendwo über einen Ast oder auf einen Stein und die hängen sie einfach in die Luft. Und da bleiben die hängen, ja klar. Und jetzt passiert Folgendes. Ein Adler schießt aus der Luft ins Wasser, schnappt sich einen Fisch und fliegt davon. Und alle sehen es. Ja? Und sagt der Erste, der böse Adler. Was passiert? Ja, das Gewand fällt zu Boden. Und der Andere sagt, der arme Fisch. Was passiert? Fällt zu Boden. Und der Dritte sagt, so ist es in der Existenz. Die Starken fressen die Schwachen. Aber die, die heute die Schwachen sind, werden künftig die Stärkeren sein. Was bleibt also übrig, was bleibt übrig, als diesem Daseinskreislauf zu entkommen? Objektiv, in Anführungsstriche, ist eine Situation da gewesen. Aber an den Beispielen der drei, die das gesehen haben, wird deutlich, dass diese objektive Situation eben nicht da war. Der eine erlebt, da ist ein böser Adler, der räubert, der andere zieht den Opfer und der dritte sieht sozusagen von Abstand, dass Täter und Opfer sich nur abwechseln. Nicht? Wer heute gefressen wird, frisst morgen und wundert sich dann, dass er übermorgen wieder gefressen wird. Also wer diesen Zusammenhang sieht, der sich ja über viele, viele Geburten und Wiedergeburten vollzieht, der bleibt eben nicht stehen bei den Urteilen, der eine ist böse, der andere ist schlecht, sondern kommt dazu, alle sind entweder voller Begehren oder voller Hass oder voller Verblendung. Und solange diese drei Geistesgifte da sind, solange wird sich das immer wieder abspielen. Und zwar so abspielen, dass die Leute, die das erfahren, die Menschen, Opfer und Täter, das immer als real ansehen. Wer aber den Mechanismus von Wirklichkeit durchschaut hat, wird eben nicht auf der Erscheinungsebene agieren. Der wird nicht sagen, da muss ich eben aufpassen, dass ich mich vor dem Adler verstecke. Sondern der wird sagen, was kann ich machen, um aus dieser Abhängigkeitssituation des Fressens und Gefressenswerdens rauszukommen. Wenn wir im Grunde bei unserem Thema nicht einen bösen Willen haben, wie der Adler in Anführungsstrichen oder der Fisch, der nur leben will, sondern diesen ganzen Kreislauf von Abhängigkeiten und Bedingtheiten überwinden. Anders gesprochen, nochmal in einem anderen Bild, wir sind zu sehr geneigt bei den Früchten, die in unserem Leben auftauchen, bei der Ernte, ja, zu meckern und zu gackern und zu sagen, das passt mir nicht, das ist aber schlimm. Wir achten viel zu wenig auf die Samen, die früher gelegt worden sind und jetzt diese Früchte hervorbringen. Und das ist die normale Weltgläubigkeit. Sie versucht bei den Früchten etwas zu verändern. Ja, ein bisschen zu putzen und faule Stellen rauszuschneiden und ein bisschen Zucker dran zu geben, dass man die essen kann. Das ist unsere Lebensauffassung. Der Buddha hat einen bitte ganz anderen Ansatz. Er sagt, legt, egal was früher war und was jetzt so auftaucht, es kommt eh. legt von nun an bessere Früchte. Oder nein, anders Früchte auch, der Samen noch besser. Ja? Bringt andere Samen in den Boden und da werdet ihr notgedrungen andere Früchte haben. Nur zwei Beispiele, wenn ihr den Bitterkürbis seht, da dürft ihr euch nicht wundern, wenn er an einer bestimmten Zeit Bitterkürbis wächst und ihr hereinbeißt und den Mund verzieht. Ja, und wenn ihr Mangosamen in die Erde tut, wartet, wässert und all das zutut, was eine Pflanze braucht, um zu wachsen, wird Mango entstehen, beißt dann rein und da werdet ihr sehen, ja, ist doch was ganz anderes als der Bitterkürbis. Das ist sozusagen innerweltlich gedacht, vom Schlechten zum Besseren. Und der Fischadler gibt uns nochmal die Dimension, eine andere. Sagt, das ist Pflanzen von Mango, das geht auch nur eine Weile gut, dann wirst du faul, ja? Weil immer Mangos da sind, hört man irgendwann auf, neue Pflanzen zu setzen, weil da ist ja immer alles da und irgendwann hört auch das auf. Das Problem ist nur dann gelöst, wenn man aus diesen Mechanismen der Bedingtheit völlig aussteigt. Das ist ein bisschen eingängiger als nur die abstrakte Beschreibung von Bedingtheit und Wahrnehmung und Traum. Wenn man an solchen Erlebnissen mal auch ein bisschen näher abschätzen kann, wie die Qualität der Erlebnisse sich wandeln lässt. Und das ist ja doch das, wo wir Sicherheit haben, wenn wir testweise, ich schlage euch vor, die nächsten 30 Jahre, einfach nur mal, nur 30 Jahre, gar nicht lang, nur die nächsten 30 Jahre euch mal Mühe zu geben, alle Regeln, die der Buddha für unseren Schwierigkeitsgrad sozusagen anbietet, diese Regeln mal einzuhalten und die Praxis mal zu machen. Ich garantiere euch, danach lebt ihr in einer anderen Welt. Echt. Und danach seht ihr, Welt ist nicht einfach so. Welt und ich, Peter hat es gesagt, Welt und ich korrespondieren miteinander. Es gibt kein gutes Ich, das hier vorne jetzt sitzt und in einer schlechten Welt zu Hause ist. Kann gar nicht sein. Es muss immer irgendwie zusammenpassen. Und deshalb haben wir pragmatisch ausgedrückt. Wir ist in der Hand, was da draußen passiert. Allerdings mit dem entsprechenden Vorhaben. So, das vielleicht als Nachklapp zu dem, was wir vorhin besprochen haben, als kleine Abrundung. Und jetzt seid ihr nochmal, sofern gewünscht, gefordert, Beiträge zu liefern oder Fragen zu stellen. Hör nächstes Jahr auf, ja? Heute noch nicht. Also bis 5 ist ausgeschrieben und das machen wir. Nächstes Jahr.
Wenn ich sage, oder wenn ich sehe, dass die Sachen bedingt sind alle, inwieweit passt es dann zusammen, dass sie nicht vorbestimmt sind? Das ist keine Vorbestimmung. Wo ist dann die Freiheit aus dem Hamsterrad raus?
Ich kann dir diese Frage nicht beantworten. Weil sie logisch nicht zu beantworten ist. Ist mein Empfinden. Aber manchmal lehrt der Buddha einfach psychologisch und nicht logisch. Er lehrt uns die Dinge so, dass wir mit umgehen können. Es gibt immer mal so Spitzfindige, die zu dem Buddha kommen und sagen, ich mache erst das, was du mir da rätst. Wenn die Frage beantwortet ist, die Frage beantwortet, die Frage beantwortet ist, dann lege ich los. Vorher nicht. So, du bist dran. So ungefähr. Jetzt mach mal. Der Buddha macht gar nicht. Der kennt das berühmte Gleichnis, das Beispiel. Sagt, er ist einer vom Giftpfeil getroffen. So, und bevor der zum Arzt geht und sich den Giftpfeil da raus operieren lässt, sagt er, erst will ich mal wissen, wer auf mich überhaupt geschossen hat. Ja? Bevor ich das nicht weiß, passiert gar nichts. Dann will ich wissen, was das für ein Bogen war, was das für ein Federpfeil war, welche Sehne der benutzt hat, von welchem Stamm dieser Schütze da kommt, wie alt der ist, ob er dunkel ist oder hell und und. Dann gehe ich zum Arzt, so ungefähr. Und ich sage, der Bruder, da ist der längst tot. Bevor der Alte weiß, was sein verrückter Geist von ihm wissen will, ist er gestorben. Was man machen muss, man muss zum Arzt gehen und sagen, ich bin verletzt, hier operiere mir das raus. Das mag schmerzhaft sein, das mag wehtun. Ja, und es dauert eine ganze Weile, bis die Wunde verheilt ist. Aber wenn man dann heil ist, dann interessiert einen vielleicht gar nicht mehr, was mit dem Bogenschützen los war. Deshalb, ich bin ja auch intellektuell interessiert, das Wissen und das Wissen und das Wissen. Das meiste davon ist Luxus. Ja, also, man muss ja den Geist ein bisschen unterhalten. Das Wichtige dabei, dass man den Kern der Aussage versteht und genug Vertrauen hat, die Konsequenzen daraus zu ziehen und zu sagen, ich fange jetzt mal an mit der Übung. Je mehr man in der Übung voranschreitet, umso mehr versteht man die Dinge auch unmittelbar, weil man in der Situation ist. Und wenn man das ein paar Jahre, Jahrzehnte macht, dann weiß man dann irgendwann, ach, das bedeutet das, was ich vor 20 Jahren dort und dort mal gelesen habe. Also nicht immer gucken, ob etwas in sich logisch ist und dann sagen, jetzt kann ich erst anfangen, weil sofern wir von Welt ausgehen, Weltgläubige sind, immer Widersprüche auftauchen werden. Es geht nicht anders, weil Welt Widersprüche produziert. Und wenn man die erst los sein will, bevor man anfängt, ist man in der Tat gestorben. Wir haben jetzt die Chance, ich betone das nochmal, wir haben hier noch eine Riesenchance, weil die Lehre des Buddha noch vorhanden ist. Die entschwindet auch mehr oder weniger, aber sie ist noch da. Und wir sind gesund genug, klug genug, haben einen wachen Geist, der in der Lage sein kann, das zu fassen, was der Buddha lehrt. Da wird alles andere zweitrangig. Und wenn uns das ab und zu wenigstens mal einfällt, ich weiß ja, wie das Leben ist, wir gehen hier rauf, dann schwappen andere Dinge über uns zusammen. Das ist so. Aber wenn wir wenigstens ab und zu mal uns daran erinnern, da war doch was. Also diesen Sauerteig, ja, den in uns platzieren und den auch ein bisschen befördern durch entsprechende Betriebstemperatur. Ja, das kann man ja, manche Dinge kann man befördern, wenn man die Dinge ein bisschen unterstützt, dass wir dann noch Frucht haben können von dem, was der Buddha vor 2500 Jahren gelehrt hat. Und es gibt, verlasst euch drauf, nichts, was auch nur annähernd den Wert dieser Lehren hat. Langfristig gesehen, aber auch kurzfristig, wenn man sie in das Leben irgendwie hineinbringt. Das wäre mein letzter Wille, sozusagen. Wie würde ich das tief einbringen? Oh, ja.
Und dann kamen wir gestern auf die Idee, dass ja Kinder noch anders gepolt sind, eigentlich die ja dann eher einen freien Willen hätten. Jetzt bin ich aber der Meinung, dass ja, weil wir das heute Morgen hatten, dass der freie Wille ja durch Erfahrung und durch Drang entsteht. Also haben es doch Kinder eigentlich noch schwieriger. Weil die müssen ja erst die Erfahrung machen, um dann zu wissen, das ist jetzt ein Drang, das ist gut für mich, das ist schlecht für mich. Also ist es ja zwingend notwendig, die ein bisschen zu leiten und auch ein bisschen zu prägen, damit die Kinder dann selber eventuell, ich nenne es jetzt mal einen freien Willen haben, das haben wir ja nicht, aber eigentlich war das ja dann Quatsch zu denken, dass Kinder eher einen freien Willen haben, weil die ja frei von diesen ganzen Erfahrungen sind.
Ja, sagen wir mal so, die Quellen, aus denen der Wille beim Kindern emporsteigt, ist eine andere. Schwerpunktmäßig sind es zunächst mal die inneren Dränge.
Genau.
Ein Kind spürt, da ist was, hat noch nicht einmal einen Namen dafür, das ist Hunger.
Genau, deswegen.
Richtig? Ein Kind hat einen Drang, die Mutter kommt, da will man hinfassen und dass da Namen, Bezeichnungen, etwas etc.
Genau.
Das ist der Wille, ich will was essen, ich will schlafen, ich will einfach, dass es mir gut geht. So mit der Zeit bildet sich bei den Kindern erst ein Geist heraus. Ach, wenn es so gut schmeckt, dann hat mir die Mutter was gegeben, so ungefähr. Ja? Oder wenn mich jemand umarmt, ist es entweder Papa oder Mama oder Oma. Oma drückt ein bisschen mehr, merkt man dann, ist ein bisschen zu fest. Also bildet sich irgendwann der Geist raus. Und wenn die Oma zu oft kommt, musst du einfach weinen und dann lässt du dich in Ruhe. Oder, Die Erfahrung zeigt dann bestimmte Erlebnisse für zum angenehmen, unangenehmen Gefühl. Und man will ja gute Gefühle, also muss man sich so verhalten, dass angenehme Gefühle entstehen. So, und wenn ich schreie, dann kriege ich alles. Ne? Das hat man dann auch irgendwann gelernt. So, und solange das Kind eben diesen Erfahrungsschatz nicht hat, müssen die Eltern sozusagen stellvertretend für sie denken. Ja? Also ein Kind will auf die Straße rennen, Impuls, Drang, weiß aber nicht, dass da ein Auto fährt oder dass man hinstolpern kann, dann müssen die Eltern sogar, pass auf, denk dran und so. Das ist die erzieherische Aufgabe von Eltern. Ja. Stimmt das, was da? Oder ist das bei euch umgekehrt? Ja, manchmal sind die Kinder, das habe ich vorhin im Gespräch gehört, auch Lehrmeister. Ja? Die Eltern können ja von Kindern auch viel, viel lernen. Merkt ihr das? Ja. Viel lernen. So, Renate.
Ja, ich denke, Entscheidungen sind doch ganz wichtig. Wir müssen doch immer Entscheidungen treffen. Ne? Mhm. Also ohne Entscheidungen wären wir doch gar nicht lebensfähig.
Mhm. Wie triffst du Entscheidungen? Wie hast du die Entscheidung getroffen, hierher zu kommen beispielsweise?
Ja, zum Beispiel, hat ganz genau bestimmt, was du sagst. Ne? Wenn ich also bei dem Wetter morgens im Bett liege, ne? Und es ist so schön mollig warm überall. Ich bin sehr entspannt. Bringt mich da nichts raus aus dem Bett, weil alle meine Wünsche sind erfüllt. Mhm. Aber wollte ich ja zu dem Seminar. Also habe ich mir einen hammerharten Wecker gekauft, der entfernt von meinem Bett steht. Und wenn der anfängt zu bügeln, dann habe ich keinen anderen Wunsch, als dieses Ding auszuschalten. Also gehe ich aus dem Bett, schalte das Ding aus und dann bin ich raus.
Das geht doch, ja? Das ist doch genial. Und wie geht es mit Nirvana jetzt? Wie macht man das? Gibt es also auch so einen einfachen Trick?
Das wäre was. Aber ich muss ja die Entscheidung treffen, also dass ich zuerst entscheiden will, zum Beispiel. Ne?
Ja, aber die Entscheidung, ich behaupte mal jetzt, ja, die Entscheidung ist ja eigentlich schon gefallen. Wenn du dir von diesem Vortrag nichts versprochen hättest, ja, der hätte auch Sonne sein können oder hätte egal was sein können, das hätte nicht das aufgewogen, was wir da als Erfahrung im Bett machen. Ja? Ja. Aber so war einerseits die Erfahrung war sehr angenehm und dann der Geist hat ja auch seine Ansprüche, aber im Vortrag ist er auch nicht schlecht. Jetzt weckt mal ab. Morgen ist Sonntag. Morgen kann ich den ganzen Tag im Bett liegen. Vortrag ist nur Samstag. Also gehe ich heute zum Vortrag und bleib morgen im Bett. Ja? Aber wenn man krank ist, nicht aufkommt, kann man noch so sehr denken, ach, der Vortrag. Ja, wenn die Krankheit so stark ist, dass man den Willen nicht umsetzen kann, ist auch entschieden. Und wie man es dreht, man muss nur hingucken, wird man sehen, dass eigentlich das wie so ein, ja, wie soll ich das sagen, ist es ein, wie so ein Würfelspiel, in dem Moment, wo du den Würfel ausgibst, liegt eigentlich schon fest, ja, was am Ende für Zahlen rauskommt. Du weißt es nur erst dann, wenn es offen liegt. Und wenn du jemand bist, der eben sein Leben mehr planerisch gestaltet, ja, ein bisschen auf den Geist einsetzt, der guckt eine Woche vorher schon mal in den Kalender und weiß, nächste Woche ist das und das. Also kann ich mich für den Samstag nicht um 10 Uhr mit der Freundin verabreden. Ja. Und wer ganz spontan ist, wer also nur triebgesteuert agiert, nicht der freut sich, dass er aufwacht, dass ihm das Kreuz nicht wehtut, dass er noch länger im Bett liegen kann. Und dann um 12 Uhr, was war denn eigentlich heute los? Lass mich doch mal im Kalender gucken. Ach, vor 2 Stunden hat der Vortrag angefangen. Ja. Also wo Achtsamkeit, Wachheit, geistige Klarheit weniger ausgebildet ist, kann sich umso mehr das, was an Gewohnheitsenergien und Drängen in uns vorhanden ist, manifestieren. Worauf es ankommt, ja. Hier zu platzieren die wichtige Information, die unseren Willen künftig steuert. Die Lehren des Erwachten sind befreit. Wenn wir das anerkennen, ja, dann rückt alles andere an Objekten unseres Willens in die zweite oder dritte Reihe. Vielleicht nicht gleich, aber langfristig sehr wohl. Noch was. Gloria.
Ich habe 2 Fragen. Zum einen, wie ist es mit dem freien Willen und Nirvana? Also ich brauche ja ein gewisses Maß an Energie, neben vielen anderen Dingen auf dem Willen. Vielleicht könntest du dazu noch mal was sagen. Und dann ist es für mich oftmals so, dass ich die Idee von dem Warner für mich als Vorstellung dann doch ein bisschen hochgegriffen finde. Und dann schwank ich so zwischen der Idee, mute ich mir da jetzt zu viel zu? Oder stapel ich jetzt tief?
Der Buddha führte mal ein Gespräch mit einem Brahmanen. Er sagt, also lieber Buddha, da habe ich einen Widerspruch entdeckt. Wir haben ja vorhin gehört, was ist das Ziel der spirituellen Praxis? Die Aufhebung des Willens. Er sagt, aber das muss man doch wollen. Dann hast du doch, da beißt sich das doch irgendwie in den Schwanz. Man kann nicht aufhören zu wollen, indem man es will. Ja? Klingt ja irgendwie absurd. Da haben wir wieder so eine logische Situation. Ne? Die Praxis ist Name. Und dann erklärt der, Ananda ist angesprochen, erklärt auch eine sehr spezielle Praxis, wo sehr viel um Willenseinsatz geht. Ja? Weil die Frage so war, ist eine spezielle Übung genannt worden. Aber der springende Punkt ist ganz einfach mal. Der fragt dann, du hattest doch den Willen, hierher zu kommen. Ja. Was ist denn aus dem Willen geworden, als du angekommen bist? Weil der ist weg. Ich bin nur da. Ja? So, und das ist der Punkt, dass normalerweise jeder triebgesteuerte Wille einen Nachteil hat. Er lässt sich kurzzeitig befriedigen und eine halbe Stunde oder zwei Tage später kommt er wieder auf. Nicht? Also Willensbefriedigung ist üblicherweise nicht damit verbunden, dass der Wille irgendwann aufhört. Im Gegenteil, er wird immer stärker. Aber es gibt einen Willen, der zu Ende führt. Nämlich den Willen, alle Formen von Willen aufzulösen. Da habe ich ja vorhin ein paar Beispiele genannt, in welcher Reihenfolge das passiert. Und der letzte Wille, ich will Nirvana erreichen, endet dort, wenn Nirvana erreicht ist. Hört Wille auf, weil alles andere beseitigt ist. Das ist jetzt ein bisschen einfach gesprochen, weil etwas an Nirvana erreichen zu wollen, funktioniert nicht. Aber allen Willen dann loszulassen, der Wille allen Willen loszulassen, der muss zu einem Ende führen.
Aber bis dahin?
Auch. Bis dahin brauchst du noch sehr viel Willen und auch Energie.
Also, und diese sieben Erleuchtungsglieder?
Ja, die ganze Palette, natürlich. Gegner haben gesagt, okay, dann lasse ich alles von mir abfallen, schon bin ich da. Das funktioniert eben nicht. Ja. Wir haben uns verfesselt in tausend Stricke. Ja. Und die müssen wir sozusagen einzeln aufknoten. Da brauchst du Wille, Energie, Einsicht und Klarheit dazu. Aber wenn der letzte Knoten auf ist, ist Freiheit. Und Freiheit entsteht, wenn auch der Wille, Nirvana zu erreichen, auch noch aufhört. Ja, dann ist man nämlich da. Zur Überforderung und Unterforderung. Du musst wissen, wo man steht. Aber stell dir vor, du kommst mit 6 Jahren in die Schule. Dann kannst du vielleicht schon die Idee haben, ich will Abitur machen und dann will ich studieren und will, weiß ich, Arzt werden. Und trotzdem bist du in der ersten Klasse. Du brauchst die Lektionen der ersten Klasse und der zweiten und der dritten. Aber du brauchst die Vision des Studiums und deines Berufs. Sonst bleibst du nur beim Stoff der ersten Klasse. So, und das ist etwas, was wir in der Praxis oft nicht hinkriegen. Ja, unser Denken springt schon an das Ende, springt schon zum Doktorhut hin, aber wir wollen die Vokabeln der ersten Klasse nicht lernen. Das ist zu umständlich einfach. Das kleine 1x1, das große 1x1 und Algorithmen und Logarithmen. Weg damit, ich will mein Zeugnis haben. Und das funktioniert nicht. Und da sind wir wieder bei der Praxis. Ja? Einer meiner Lieblingssprüche kennt ihr auch, von Wilhelm Raabe. Ja? Schau nach den Sternen, aber hab Acht auf die Gassen. Das ist unsere Lebensaufgabe. Das große, weite, endgültige Sehen uns im Geist klar machen, aber doch wissen, dass wir hier noch rumstolpern. Wenn man nur stolpert, sieht man nicht den Stern. Wenn man nur nach oben guckt, fällt man hin. Und das ist unsere Aufgabe, das beides so zusammenzukriegen, dass wir eine Fernperspektive haben, die uns trägt. Und nicht vergessen, was ist der nächste Schritt, der übernächste Schritt.
Ich fand das sehr ähnlich mit dem Giftpfeil und dem Fisch. Und dann die Kommentar dazu, dass man nicht, in unserem jetzigen Zustand, man nicht alle Fragen beantwortet, immer natürlich als Widerspruch für uns erscheint. Bis wir das alle aufgelöst hätten, dann längst tot werden und wir sollen zur Praxis kommen. Jetzt meine Frage dazu wäre, ist dann richtig, was Sie vorher schon gesagt haben oder morgen schon gesagt haben, und dieses ins Wasser springen, ohne dass man all diese ganzen Widersprüche aufgeklärt hat, würde passieren durch das tiefe Vertrauen zum Buddha. Ist das die einzige Sache? Denn dann habe ich ein großes Problem, dass ich einfach frühkindlich in meiner frühkindlichen Biografie mit dem Urvertrauens nicht so habe, das ist im Grund meiner Erfahrung, und ich einfach die Schwierigkeit habe, jetzt einfach so ein Urvertrauen zu jemandem zu haben, den ich nie gesehen habe, dessen Existenz ich einfach im Moment jetzt nur glauben kann. Und da ist einfach die Frage, das habe ich ja mal gestellt, die Frage im Seminar, da hat es geheißen, du musst dich bitte einfach dem Buddha oder Christus, er soll dich von seiner, mit seinem kosmischen Geist fluchen. Mach dich auf und lass dich fluchen. Das Problem ist aber, dass es dann aber gleichzeitig auch wieder hieß, wenn du aber zweifelst, dann kann es nicht passieren. Du musst so offen sein, dass er dich fluchen kann. Aber ich habe eben diese Zweifel. Also ist die Frage, wie löst man das auf?
Der Buddha lehrt zwei Zugänge zur Wahrheit. Der Buddha lehrt zwei Zugänge zur Wahrheit. Beziehungsweise sagt, es gibt zwei Typen von Menschen. Das eine sind die Vertrauenstypen. Die sagen, ich habe eine Ahnung, ich bin völlig sicher, was der Buddha lehrt, ist richtig. Ich weiß nicht warum, aber das ist richtig. Ein Typ. Der andere Typ sagt, langsam, ich will es erstmal verstehen, erkläre mir das. Wenn das logisch ist, dann probiere ich es mal aus und dann sehe ich weiter. Das sind die Intellektuellen, die vom Verständnis ausgehen. Und meistens sind Menschen so Mischtypen. Man hat ein bisschen von dem einen und ein bisschen von dem anderen, aber hat den einen oder anderen Schwerpunkt. So, du bist mehr ein Intellektueller, du willst mehr verstehen und wenn dir etwas überzeugend erscheint, dann kannst du sagen, okay, ich probiere es. Ein anderer sagt, voller Hingabe, die laufen erstmal los, nicht? Und sehen dann, naja, es ist gut, dass ich losgelaufen bin. Und andere wollen erst den Weg mal erklärt haben. Aber im Laufe der Praxis, dann komme ich wieder auf die Praxis zurück.
Ja?
Hat man dann in der Erfahrung, dass das, was man vorher nur gehört hat, was vorher nur behauptet war, tatsächlich so ist. Und der Buddha wirft einen ja nicht ins Wasser der Gestalt, dass wir heute weltverhaftet sind und morgen ins Nirvana katapultiert werden. Das wäre schön, das funktioniert nicht so. Sondern er gibt uns diese Aufgaben für unser Leben sehr, sehr dosiert. Bin ich wieder bei den 5 ethischen Regeln. Nicht töten, nicht verletzen, nichts nehmen, was und. Sag, fang damit an und achte, wie sich dein Leben ändert. Das kann man begreifen. Das kann man ausprobieren. Und wenn man danach sieht, ach, das hilft ja wirklich. Peter hat vorhin gesprochen, das klärt ja meine Lebenssituation. Also es ist ja ruhiger. Weniger Stress in der Familie, weniger Stress mit der Polizei und. Mein Leben ist ja ruhiger. Und da wird man das Nächste feststellen, mit dieser Ruhe kann ich auch mal einen klaren Gedanken fassen. Nicht? Also wenn die Polizei jeden Tag an der Tür klingelt und der Steuerfahnder da ist, da hast du keine ruhige Minute, wirst du keine Lehrrede lesen und auch gar nicht verstehen. Das heißt, ethisches Verhalten klärt Lebenssituationen, harmonisiert. Der Geist wird klarer und versteht Dinge tiefer. Und mit dem tieferen Verstehen kommt notwendigerweise auch das auf, was man inneren Frieden nennt. Und wo innerer Friede auftaucht, da sind alle Bananen dieser Welt uninteressant. was soll's? Ich habe hier, was ich da draußen sehe. Und wenn man diesen Weg mal beschritten hat eine ganze Weile, und das dauert eben, das ist das Problem, dann wird man sehen, je mehr ich von meinen Wünschen losgelassen habe, umso besser geht es mir. Ist nur Ballast weg. Ist nur Ballast und Stress und Ärger weg. Und dann kann der Geist hochrechnen, wie wäre es denn, wenn jede Form von Verhaftung weg wäre. Und dann hat man ein Gespür, einen Geschmack, was Freiheit ist. Und spätestens dann, ja, spätestens dann weiß man, was Welterscheinung war. Nichts anderes als ausgesponnene Bilder, die durch mein Begehren entstanden sind. Und wo dieses Begehren aufhört, hören auch die Bilder auf, die mich im Schrecklichen und im Guten faszinieren. Da weiß man, was ich ist und Welt ist. Da weiß man, das ist wirklich nur eine Illusion gewesen. Aber im Rückblick, nicht von hier aus.
Die erste Methode, was man mal erklärt, nämlich das Urvertrauen zu Buddha, wäre aber eine schnellere Methode. Praktizieren würde. Heißt das, das heißt aber für mich, wenn ich sehr intellektuell und analytisch bin und zweifeln bin, dass es keine Methode, Technologie zu diesem Urvertrauen sozusagen rüberzurutschen und das, damit alles zu beschleunigen.
Durch die Erfahrung, dass das, was man gehört hat, richtig ist. Erfahrung, dass gehörte Wirklichkeit erlebte Wirklichkeit ist, schafft Vertrauen. Und Vertrauen gibt die Möglichkeit, weiter zu lernen, weiter hinzugucken. Weiter hingucken heißt wieder mehr erfahren, wieder mehr Vertrauen haben. Es gibt nicht die Frage, was ist die schnellste Methode. Ist die schnellste Methode mit dem Fahrrad oder zu Fuß gehen? Wenn ich kein Fahrrad habe, dann nutzt mir die schnellste Methode mit dem Auto oder mit dem Fahrrad nichts. Dann muss ich laufen. Aber wenn ich ein Fahrrad zur Verfügung habe, ist das die schnellste Methode. Der eine hat ein Fahrrad, der andere muss zu Fuß gehen. Das ist jeweils die schnellste Art und Weise. Peter, Schlusswort.
Da gibt es eine Hilfe, die oft übersehen wird, wenn von den Tugendregeln die Rede ist. Nehmen wir mal an, nicht töten. Das wird meist nicht mitgenannt, dass damit ja die Regel des Buddha nicht beendet ist. Da heißt es ja, ohne Stock und ohne
Schwert,
fühlsam, voll Teilnahme, hegt er zu allen lebenden Wesen mitempfinden und, also ja. Zuwendung mitempfinden. Ja. Also, man ist ja schnell dabei und sagt, ich töte doch nicht. Ne? Aber wann ist man so weit, dass man zu allen lebenden Wesen diese Einfühlung mitbringen. Also nehmen wir mal an, jetzt Paris und die Attentäter so.
Ich habe das letzte akustisch
verstanden. Ja, wenn man die Pariser Attentäter jetzt an dieser Stelle bei sich aufnimmt, als mit Fühlsamkeit und Teilnahme an deren Vorgehensweisen und an deren wahrscheinlichem jetzigen Schicksal, nicht? Wo die jetzt wohl sind oder wo sie herkommen. Also wenn das also zum Nicht-Töten hinzukommt, über Jahre, dann ist man bald weg davon, dass man sich sagt, ich töte doch nicht. Nee, aber das mit der Einfühlsamkeit und der Teilnahme, das ist ein langer Weg. Und bei der Gelegenheit kommt nämlich sehr wohl zum Vorschein, wie das auf die Psyche wirkt. Ne, da, worin diese Beruhigung besteht, das ist sonst etwas schwer zu erkennen. Also ich töte nicht, also geht es mir besser. Ja, wo denn, wie denn, wie hängt das zusammen? Und aber an der Stelle ist es etwas.
Dann letzter Satz, um das beides nochmal zusammenzubringen. Die Silas, die werden ja nicht in dem Sinne eingefordert, ab morgen werde ich nie mehr. Ja? Sondern die Formulierung des Erwachten heißt ja, ich übe mich darin. Das heißt, auf der einen Seite, von hier kommt die Botschaft, wo es hingeht. Auf der anderen Seite ist sowas Anerkenntnis, ich kann nicht alles schon. Ich glaube, ich will, muss man üben. Und so muss man auch Verhaltensweisen einüben. Also ich übe mich darin, die Regeln einzuhalten. Und alle, ja, alle anderen Vorschläge, die der Buddha macht, sind Übungsvorschläge, weil wir ja auch in dieses Leben, in unsere Gewohnheiten hineingewachsen sind. Da sind wir auch nicht hineingestolpert, sondern wir haben uns viele, viele Verhaltensweisen im Laufe langer, langer Leben angeeignet. Die kommen uns jetzt so normal vor, weil sie so gewohnheitsmäßig sind. Aber wir haben sie uns angewöhnt, haben uns hineingewöhnt, und Übung heißt wieder sich herauszugewöhnen. Da sind wir beim Thema. Herausgewöhnen in einen anderen Willen. Ja? Eine andere Willensrichtung.